Des Sängers Fluch von Ludwig Uhland. Es stand in alten Zeiten ein Schloss, so hoch und hehr, weit glänzt es über die Lande bis an das blaue Meer. Und rings von duftgen Gärten ein blütenreicher Kranz, drin sprangen frische Brunnen in Regenbogenglanz. Dort saß ein stolzer König, an Land und Siegen reich. Er saß auf seinem Throne so finster und so bleich, denn was er sinnt, ist Schrecken, und was er blickt, ist Wut, und was er spricht, ist Geißel, und was er schreibt, ist Blut. Einst zog nach diesem Schlosse ein edles Sängerpaar, der ein in goldenen Locken, der andere grau von Haar, der Alte mit der Harfe, der saß auf schmuckem Ross. Es schritt ihm frisch zur Seite der blühende Genoss. Der Alte sprach zum Jungen: »Nun sei bereit, mein Sohn, denk unserer tiefsten Lieder, stimm an den vollsten Ton, nimm alle Kraft zusammen, die Lust und auch den Schmerz. Es gilt uns heut zu rühren des König steinern Herz.« Schon stehen die beiden Sänger im hohen Säulensaal, und auf dem Throne sitzen der König und sein Gemahl. Der König furchtbar prächtig, wie blut'ger Nordlichtschein, die Königin süß und milde, als blickte Vollmond drein. Da schlug der Greis die Saiten, er schlug sie wundervoll, dass reicher, immer reicher der Klang zum Ohre schwoll. Dann strömte himmlisch helle des Jünglings Stimme vor, des Alten sang dazwischen wie dumpfer Geisterchor. Sie singen von Lenz und Liebe, von sel'ger goldner Zeit, von Freiheit, Männerwürde, von Treu und Heiligkeit. Sie singen von allem Süßen, was Menschenbrust durchbebt. Sie singen von allem Hohen, was Menschenherz erhebt. Die Höflingschar im Kreise verlernet jeden Spott. Des Königs trotzge Krieger, sie beugen sich vor Gott. Die Königin, zerflossen in Wehmut und in Lust, sie wirft den Sängern nieder die Rose von ihrer Brust.
»Ihr habt mein Volk verführet, verlockt ihr nun mein Weib?«
Der König schreit es wütend, er bebt am ganzen Leib, er wirft sein Schwert, das blitzend des Jünglings Brust durchdringt. Draus statt der goldenen Lieder ein Blutstrahl hoch aufspringt. Und wie vom Sturm zerstoben ist all der Hörer Schwarm. Der Jüngling hat verröchelt in seines Meisters Arm. Der schlägt um ihn den Mantel und setzt ihn auf das Ross. Er bindt ihn aufrecht feste, verlässt mit ihm das Schloss. Doch vor dem hohen Tore, da hält der Sänger Greis, da fasst er seine Harfe, sie aller Harfenpreis, an einer Marmorsäule, da hat er sie zerschellt. Dann ruft er, dass es schaurig durch Schloss und Gärten gellt: »Weh euch, ihr stolzen Hallen! Nie töne süßer Klang durch eure Räume wieder, nie Saite noch Gesang. Nein, Seufzer nur und Stöhnen und scheuer Sklavenschritt, bis euch zu Schutt und Moder der Rachegeist zertritt. Weh euch, ihr duftgen Gärten im holden Maienlicht, euch zeig ich dieses toten entstellte Angesicht, dass ihr darob verdorret, dass jeder Quell versiegt, dass ihr in künftigen Tagen versteint, verödet liegt. Weh dir, verfluchter Mörder, du Fluch des Sängertums! Umsonst sei all dein Ringen nach Kränzen blut'gen Ruhms, dein Name sei vergessen, in ew'ge Nacht getaucht, sei wie ein letztes Röcheln in leere Luft verhaucht. Der Alte hat's gerufen, der Himmel hat's gehört. Die Mauern liegen nieder, die Hallen sind zerstört. Noch eine hohe Säule zeugt von verschwundener Pracht. Auch diese, schon geborsten, kann stürzen über Nacht. Und rings, statt duft'ger Gärten, ein ödes Heideland. Kein Baum verstreuet Schatten, kein Quell durchdringt den Sand. Des Königs Namen meldet kein Lied, kein Heldenbuch. Versunken und vergessen. Das ist des Sängers Fluch. Als Ludwig Uhland diese Ballade im Jahre 1814 schrieb, war er 27 Jahre alt und hatte als promovierter Rechtswissenschaftler in Tübingen schon eine eigene Anwaltskanzlei betrieben, obwohl ihm die Juristerei offenbar nicht besonders am Herzen lag. Schon während des Studiums hatte er sich viel lieber im Schwäbischen Dichterkreis engagiert, einem losen Zusammenschluss dichtender Studenten, die in der Natur, bei ausgedehnten Wanderungen, die Inspiration für ihre romantischen Gedichte suchten. Folgerichtig schloss er die Kanzlei nach knapp 2 Jahren auch wieder, übersiedelte nach Stuttgart und widmete sich vermehrt seinen literarischen Studien. In seine Heimatstadt kehrte er erst 1829 zurück, als er eine Professur für deutsche Sprache und Literatur annahm. Vor allem die germanische Medievistik hatte es ihm angetan. Das Studium mittelalterlicher Handschriften war seit jeher sein Steckenpferd. Es ist daher wenig verwunderlich, dass uns des Sängers Fluch in die düstere Zeit des finsteren Mittelalters entführt. Ein eifersüchtiger Herrscher tötet einen Sänger. Der Tyrann erdolcht die Kunst. Aber die Kunst rächt sich. Der König und sein Reich fallen dem Vergessen anheim. Sein ganzer hart erkämpfter Ruhm ist nutzlos, weil ihm der Barde keine Lobeshymnen für die Nachwelt singt. Wer die Kultur nicht achtet, ist dem Untergang geweiht. Die subtile Macht, die die Kunst in Gestalt des greisen Sängers hier über den Herrschenden hat, wünschte man sich heutzutage allzu gerne wieder, wo ein ganz anderer Tyrann die Künstler und auch die Kunst bedroht. Denn irgendwie kommt einem die Szenerie seltsam bekannt vor. Verlassene Hallen, verwaiste Bühnen, verschwundene Pracht, nur Seufzen und Stöhnen. Gesang kann tödlich sein, auch heute wieder. Damals konnte der Künstler noch verfluchen. Heute ist die Kunst mit einem ganz anderen Fluch belegt. Und die Kunstschaffenden können fluchen, wie sie wollen. Die Kultur steht auf der Priorisierungsliste weiterhin ganz weit unten. Es ist wohl dem Gerechtigkeitsempfinden des Juristen Uhland geschuldet, dass der altersschwache Sänger hier über den kraftstrotzenden König triumphiert. Ob die Kultur noch lebt, wenn das Virus endlich besiegt sein wird, muss sich erst noch beweisen. Mein Name ist Olaf Danner und nein, dies ist keine neue Ausgabe des bekannten Theaterpodcasts Bypass, der Lebensbrücke fürs Herz. Diese Form der Lockdown-Überbrückung hat ganz gut in den letzten Frühling gepasst, aber neuer Lockdown, neuer Podcast. Wir alle erleben diesen zweiten Lockdown ja ganz anders als den ersten und deshalb gibt es jetzt auch ein anderes Podcast-Format für Sie. Danner tanzt. Bypass goes Ballade. Ich möchte Sie einladen, sich von mir in die Welt der deutschen Balladen entführen zu lassen. Die meisten von Ihnen mussten sich ja wohl in der Schule zuletzt mit dieser Kunstform herumschlagen und haben sie möglicherweise in schlechter Erinnerung behalten. Aber da tun Sie der Ballade Unrecht. Laut Peter Hacks ist die Ballade ein Wesen von 6 Naturen. In ihr vereinen sich eine lyrische, eine dramatische, eine epische, eine tänzerische, eine musikalische und eine geschichtliche Natur. Und wo könnten alle diese wunderbaren, kunsthaften Eigenschaften normalerweise besser genossen werden als auf der Bühne? Das Theater erzählt uns Geschichten. Ob im Schauspiel, in der Oper, im Ballett oder im Musical. Gesprochen, gesungen, getanzt. Da die Theater aber momentan geschlossen sind, bietet uns ersatzweise die Ballade die vorzügliche Möglichkeit, Theater jenseits der Bühne und dennoch komprimiert zu erleben. Das Drama als Gedicht, das Wort als Musik, der Rhythmus als Tanz zwischen den Zeilen, eine spannende Short Story fürs Ohr, gereimt und im Takt. Die ursprüngliche Bedeutung des Wortes Ballade ist übrigens Tanzlied. Aus dem Okzitanischen, das sich, wie Sie sicher wissen, als zweite galloromanische Sprache neben dem Südfranzösischen aus dem Vulgärlatein entwickelte und das als Amtssprache heute noch in Form des Aranesischen in Katalanien gebräuchlich ist, stammt das Verb ballar für tanzen und vereinigte sich mit dem spätlateinischen ballare zum Substantiv ballada für Tanz. Bezeichnet wurde damit ab dem 12. Jahrhundert eine Form der mittelalterlichen Troubadour-Dichtung, die als 2- bis 4-strophiger Ketten- oder Reihentanz gesungen wurde. Aber das nur am Rande. Singen können andere besser. Ich tanze lieber. Und gemäß den derzeit herrschenden Abstandsregeln tanze ich eben alleine. Dana tanzt. Ich bin sozusagen ihr Solotänzer, was aber bitte nicht mit einem Eintänzer oder gar Gigolo verwechselt werden darf. Aus dem Tanzlied hat sich dann langsam eine literarische Form der Dichtung entwickelt, die zum Beispiel die Herren Goethe und Schiller, aber auch andere, die wir hier vorstellen werden, zu ungeahnter Blüte führten. Nun werden Sie einwenden, dass ich Ihnen die Ballade des verehrten Herrn Uhland doch nur vorgelesen habe und nicht getanzt. Nun, das ist der Nachteil dieses Audioformates, dass Sie gar nicht mitbekommen können, was ich hier im Tonstudio alles anstelle, um dem Vortrag die nötige Intensität und Tiefe zu verleihen. So ein kunstvoll gestalteter Ton muss ja erst einmal durch den ganzen Körper schwingen, muss sich aus den Tiefen des Beckenbodens konvulsivistisch durch alle Glieder emporwinden, bevor er seine Vollendung an den Lippen findet und ins Mikrofon gesendet werden kann. Ein Jammer eigentlich, dass Sie das nicht sehen können. Aber andererseits können Sie sich so ganz auf die Sprache konzentrieren. Das Drama, die Musik, den Rhythmus, ganz ohne Ablenkung. Wir wollen uns hier also künftig vorrangig mit der Kunstballade des späten 18. Jahrhunderts beschäftigen. Und das ist ja auch die Zeit der deutschen Romantik gewesen. Die Romantik muss man sich ja sozusagen als Gegenbewegung zur Aufklärung vorstellen. Während die Aufklärung an die Vernunft appellierte, wandte sich die Romantik der Seele zu. Vor allem der wunden, gequälten Seele. Der Romantiker ortete seinerzeit einen Bruch, der die Welt gespalten habe, in die Welt der Vernunft, der Zahlen und Figuren und die Welt des Gefühls und des Wunderbaren. Es gab damals eine unendliche Sehnsucht nach Heilung der Welt, nach einem harmonischen Ganzen. So steht das jedenfalls bei Wikipedia. Und mal ehrlich, geht es uns heute nicht ganz ähnlich? gehen uns die ganzen Zahlen und Kurven und Statistiken, die Inzidenzen und R-Werte nicht allen langsam auf den Zeiger? Sehnen wir uns insgeheim nicht auch nach einer wundersamen Heilung, einer spontanen Allgemeinimmunisierung ohne Peaks und Nebenwirkungen, dass alles wieder so wird wie früher? Und schießt nicht auch immer öfter die blanke Unvernunft wild ins Kraut? Gerade bei denen, die Vordenker sein wollen und dann doch nur verquere Gedanken verbreiten? Die Sehnsüchte der Romantiker blieben damals unerfüllt. Sie flüchteten sich ins Biedermeier und suchten ihr Heil im Rückzug ins Private, in die Natur. Auch hier sind die Parallelen zum Heute schon erkennbar. Was liegt also näher, als aus einem reichhaltigen Fundus der romantischen Lyrik die Balladen aus dem verstaubten Regal zu ziehen und sich ihnen mit neuen Augen zu widmen? Ein bisschen Poesie für den ausgehungerten Kulturmenschen. Solange uns die Bühnen verwehrt bleiben, werde ich sie hier jede Woche mit einer Ersatzdroge vor den gröbsten Entzugserscheinungen zu bewahren versuchen. Ich tanz ihnen was. Dana tanzt. Wow.